Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für die Karriere in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Heute habe ich Professor Dr. Torben Bernhold für dich im Interview. Falls du ihn noch nicht kennst, er ist Professor für Immobilienmanagement und Immobilienökonomie an der Fachhochschule in Münster. In diesem Interview unterhalten wir uns unter anderem darüber, warum er sich für eine Promotion entschieden hat, welche beruflichen Erfahrungen er auch vor der Professur sammeln durfte, welche Erfahrungen er daraus mitgenommen hat und natürlich auch, welche Tipps er für Studierende hat. Einmal für Studierende, die direkt ihr Studium beginnen und natürlich auch für Studierende, die jetzt kurz vor Beendigung des Studiums stehen und ins Berufsleben überwechseln. Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich auf ein tolles Interview. Ich hoffe, es gefällt dir auch und ja, viel Spaß beim Hören. Hallo, Herr Professor Dr. Bernhold, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für unseren Podcast.
Gerne, freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen.
Mögen Sie sich vielleicht direkt mal vorstellen und uns ein bisschen erzählen, wer Sie sind und was Sie beruflich so machen?
Ja, gerne. Ich versuche Ihnen da mal ein, zwei Einblicke zu geben. Also in Kürze, mein Name ist Torben Bernhold. Ich bin hier Professor für Immobilienmanagement und Immobilienökonomie an der Fachhochschule in Münster. Von Haus aus bin ich eigentlich Kaufmann und damit ja letztlich so der klassische Seiteneinsteiger im Immobilienmanagement. Ja, zuvor habe ich Betriebswirtschaft studiert, unter anderem an einer dualen Einrichtung und dann hinterher mein Diplom gemacht. Hier mit dem Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft. Dann konnte ich an die Hochschule wechseln und durfte da über ein extrem spannendes Thema für mich promovieren. Im Kern ging es dabei um die Fragestellung nach der Effizienz von Beschaffungsprozessen für Immobiliendienstleistungen.
Erinnern Sie sich denn noch an den Moment, als Sie erstmalig mit der Immobilienwirtschaft in Kontakt gekommen sind und was Sie daran auch begeistert hat?
Ja, gut, dass Sie fragen. Also ich bin letztlich auch über meine duale Ausbildung mit der Immobilienwirtschaft in Berührung gekommen. Und ich finde, die Immobilienwirtschaft hat letztlich so wahnsinnig viele Facetten für so unterschiedliche Leute und Qualifikationsprofile, weil sich jeder an den unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette so gut einbringen kann. Also ob Sie Jurist sind, Architekt, ob Sie Immobilienökonom sind, Bauingenieur oder Kaufmann. Ich habe auch schon Geodäten und Psychologen getroffen. Ich glaube, alles auch an unterschiedlichen Disziplinen, bis auf Ärzte.
Das stimmt.
Die habe ich hier an den unterschiedlichen Meetingtischen in den unterschiedlichen Lebenszyklusphasen schon mal gesehen. Mhm. Und ich glaube, das macht die Angelegenheit in der Immobilienwirtschaft so vielschichtig, spannend, aber auch irgendwie schwierig zugleich, da ja jede Disziplin so ihre eigene Sprache spricht, ne? So der Sprachrahmen, den man da hat und daher ja auch jede Disziplin so ihre eigene Sozialisation hat. Ein Psychologe denkt anders als ein Bauingenieur oder ein Kaufmann. Mhm. Und diese Immobilienleute, auch die, die wir bei uns dann in der Vorlesung haben, die sind aus unserer Perspektive so Übersetzer und Moderatoren zwischen den Welten. Und daher ist Immobilienwirtschaft für mich extrem bunt.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ich habe das wirklich für jeden was dabei, ob man jetzt irgendwie Bewerter werden möchte oder Projektentwickler oder Asset Manager oder Vermieter. Das glaube ich wirklich für jeden Charakter und für jede Leidenschaft ist da der richtige Platz in der Branche.
Das ist so, ja. Und das macht es natürlich so spannend und wir versuchen das hier bei uns auch an der Hochschule mit sehr viel Theorie natürlich zu unterstützen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlich sein, dass viele theoretische Grundlagen für meine Studierenden nicht zwangsweise zur illustren Abendunterhaltung beitragen. Aber ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft auch sehr viel lernen kann halt von anderen Disziplinen und gerade diese Vielfältigkeit der Disziplinen und dieser unterschiedlichen Sprachen das Ganze dann hinterher letztlich ausmacht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch gerade in der jetzigen Zeit, in der ja auch viel so im digitalen Wandel ist, ohne das Wort jetzt überstrapazieren zu wollen, das ist, glaube ich, auch eine spannende Phase mit den ganzen Prop-Checks, die sich entwickeln und so und das zu beobachten, was sich da alles tut und welche Einflüsse das eben auf die Berufszweige auch in der Immobilienbranche hat. Ja, spannend als Beobachter, das mitzuerleben.
Das ist so. Ich habe, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren gesagt, es trifft nicht ganz den Kern, aber da habe ich mal gesagt, die Zukunft gehört den Statistikern. Mhm. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren noch deutlich stärker ausgeformt sehen, als wir das zum jetzigen Zeitpunkt haben, weil dieses Thema Digitalisierung ist natürlich auch ein extrem breit gefächertes Thema. Aber das versuchen wir auch tatsächlich so ein bisschen mit zu adressieren, ja.
Spannend. Sie haben sich ja damals auch für eine Promotion entschieden. Wissen Sie noch, was da Ihre Beweggründe waren, diesen eher wissenschaftlichen Zweig und Weg weiterzugehen?
Ja, Reva, also ich glaube, dass ich mir im Rahmen der Promotion selbst die Frage auch gestellt habe, wenn man ehrlich ist und meine Frau wahrscheinlich seinerzeit auch, weil es ja schon eine sehr arbeitsintensive Zeit ist, wo man dann sich mit einem Thema beschäftigt und doch vielleicht auch immer sehr, sehr fokussiert da ist. wenn ich ehrlich bin, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich die Überlegung einer sich da anschließenden akademischen Laufbahn. Also vielmehr hatte ich die Möglichkeit, als ich an die Hochschule gewechselt bin, eine Promotion über dieses Thema schreiben zu können. Und das fand ich, ich fand es spannend, ich fand ein tolles Umfeld hier, ich fand es ein spannendes Thema. Und ich hatte halt auch die Freiräume zur Gestaltung, ja, dass man, ich glaube, bei so einer Promotion muss man halt immer sehen, da steckt nicht nur Herzblut und Leidenschaft drin, sondern da steckt auch wahnsinnig viel Zeit drin. Mhm. In der letzten Konsequenz hatte ich für mich auch immer das Gefühl, dass ich im Alter nicht sagen müsste, dass ich vielleicht irgendwie mal was verpasst habe. Mhm. Also, dass man irgendwann mal so in die Retrospektive schaut und sagt, hätte man damals. Was ich sagen kann, finanzielle Überlegungen haben bei mir und sollten auch bei keinem, der sich für eine Promotion entscheidet, in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Mhm. Also es gibt ja einige Leute, die dann hinterher für sich versuchen zu formulieren, ich mache eine Promotion, um hinterher mehr Geld zu verdienen. Mhm. Ich glaube, das sollte keiner der Beweggründe dann hinterher sein, weil es in der Realität auch vielfach tatsächlich nicht ist.
Ja. Ja, stimmt. Ich glaube, da braucht man wahrscheinlich auch eine stärkere Motivation, die einen dann durch diese 3-4 Jahre dann auch durchträgt. Es gibt ja wahrscheinlich auch viele harte Zeiten dann während der Promotion.
Ja, also sie müssen intrinsisch sehr überzeugt sein von dem, was sie dort tun.
Ja.
Wenn man das mal versucht, bildlich auszudrücken, ist das nicht selten so, dass sie in Anführungsstrichen 5 Seiten schreiben, um dann 7 Seiten wieder zu löschen.
Ja, oh nein, das klingt frustrierend.
Und wenn man das, also ich mag vielleicht andere Promotionen geben, die das deutlich strenger. Man geht nach Hause und beschäftigt sich mit Papern, mit Theorien und sagt, könntest du das nicht noch und dieses und jenes und solches. Und das ist doch schon eine sehr kraftraubende, intensive Zeit. Ja. Und da empfehle ich auch jedem, man kann sich nicht einfach mal en passant für eine Promotion entscheiden, sondern das muss eine bewusste, gut artikulierte, aber auch gut überlegte Entscheidung sein.
Ja. Das Schöne ist ja, dass man dann wirklich sich die Zeit nehmen muss, um sich mit einem konkreten Thema beschäftigen zu können. Das geht ja im Alltag oft unter. Da denkt man ja, naja, ich lese nochmal ein Buch dazu, nochmal einen Artikel, aber so in die Tiefe kommt man ja meistens gar nicht rein, wenn man dann irgendwie einen normalen Job hat oder so. Und das finde ich ist das Schöne an der Promotion, dass man da wirklich die Gelegenheit hat, dann mal tiefer in die Materie einsteigen zu können.
Das auf jeden Fall. Das muss man auch wollen. Und wie gesagt, also ich glaube, viele meiner Studierenden wären eigentlich froh, wenn sie dann hinterher nicht mit so wahnsinnig viel Theorie gepackt sind. Auf der anderen Seite ist das allerdings aus meiner Perspektive vielfach die Möglichkeit, die Welt zumindest zu diesem einen kleinen Teilpunkt besser verstehen zu können. Mhm. Nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, als dass nur weil sie eine Promotion geschrieben haben, hinterher das Gefühl haben, dass sie die Welt deutlich besser an allen Stellen und Facetten erklären können. Das nicht. Aber zu einem Punkt, und da bin ich bei Ihnen, Sie haben die Möglichkeit, sich sehr bewusst und sehr intensiv mit einem Thema über einen sehr langen Zeitraum zu beschäftigen. Und das ist toll, weil Sie das Gefühl haben, hinterher im Anschluss an die Promotion dieses Thema wirklich durchdrungen zu haben.
Mhm. Was haben Sie denn im Anschluss an Ihre Promotion gemacht? Beziehungsweise was haben Sie beruflich auch vor Ihrer Professur gemacht?
Mhm. Das ist nett, dass Sie fragen, denn also ich war auch während des Studiums eigentlich immer beruflich aktiv, dort bei einem Immobiliendienstleister gestartet. Da bin ich dann zuletzt im Projektmanagement für Großaufträge gewesen und nach und auch während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter war ich dann zeitgleich in einem Beratungsunternehmen tätig für Immobilienmanagement, Schwerpunkt hier Corporate Real Estate und Immobilienbetrieb. Da bin ich dann auch später geschäftsführender Gesellschafter geworden und wissenschaftlicher Leiter. Und in 2015 habe ich mich dann noch mit einem Freund und Kollegen in Anführungsstrichen selbstständig gemacht und dort ein Beratungsunternehmen in Bremen gegründet.
Wow, klingt ja spannend und sehr vielfältig.
Wie die Immobilienwirtschaft.
Ja, und das Beratungsunternehmen, welche Beratungsdienstleistung erbringt das genau?
Im Wesentlichen die Dienstleistung im Lebenszyklus. Das heißt, mein Kollege übernimmt Fragestellungen aus der Projektentwicklung der Architektur und ich eher kaufmännische Fragestellungen aus dem Bereich vor allem Corporate Real Estate und Immobilienstrategie.
Ah, spannend. Ja, da haben Sie wirklich viele Erfahrungen sammeln können und viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Was würden Sie denn sagen, was sind da die Kernerfahrungen, die Sie da in den verschiedenen Gebieten mitnehmen konnten?
Letztlich habe ich, glaube ich, aus jeder Situation und jeder Position irgendetwas für mich mitnehmen können. Mal waren das fachliche Aspekte, wo man das Gefühl hatte, dass man wirklich etwas gelernt hat. Manchmal sind es aber auch tatsächlich Menschen gewesen, die mir irgendwie in Erinnerung und im Gedächtnis geblieben sind. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Gebrauch vermehrt. Also vor dem Hintergrund würde ich eigentlich auch heute gerne noch, leider ist das zeitlich nicht wirklich immer gut möglich, aber ich würde noch so viele Bereiche in der Immobilienwirtschaft noch tiefer durchdringen, weil ich das Gefühl habe, da noch nicht alles zu wissen und da vielleicht einfach mal reinzuschnuppern. Mhm. Um die Situation, die unterschiedlichen Akteure, Beteiligten, Interessenslagen in der Immobilienwirtschaft einfach noch besser zu verstehen und dann auch Entscheidungen vielleicht besser treffen und fundieren zu können.
Mhm. Ja, das ist ja auch mal das Spannende in der Immobilienwirtschaft, dieses Zusammenspiel dann besser zu verstehen. Und ich finde, das lernt man dann auch echt irgendwie im Beruf besser, als wenn man jetzt zum Beispiel nur Architektur oder nur Bauingenieurwesen oder nur Immobilienwirtschaft versteht. Da ist man dann so in seiner Disziplin drin und ohne das gesamte Zusammenspiel dann von allen Akteuren kennenzulernen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man das dann so in der Praxis tatsächlich versteht. Ach so, ja, das macht Sinn. Stimmt, der beauftragt ja den und vor meinem Schritt kommt ja der Schritt und dann schließt sich so der Kreis immer ganz schön.
Ja, das muss man natürlich ehrlich sagen, Frau Rewe, das ist häufig die Retrospektive.
Ja.
Wenn man in der, und insbesondere jetzt auch für die Studierenden, wenn man in der Klausurphase ist, da ist man natürlich noch in einem ganz anderen Modus operandi und hat so in Anführungsstrichen das, was Sie andeuten, der Blick fürs große Ganze. Und hätte ich mal damals vielleicht im Studium nochmal intensiver mich einer Fragestellung da gewidmet, das hat man da so nicht im Blick. Ich kann das auch absolut nachvollziehen. Aber da bin ich bei Ihnen, dass die Verknüpfung häufig dann auch im Kopf erst im Rahmen der praktischen Tätigkeit kommt und man dann vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann, was seinerzeit im Studium mal an der einen oder anderen Stelle passiert ist.
Ja, das stimmt. Sie haben da jetzt ja viele Erfahrungen sammeln dürfen und können wahrscheinlich auch viele von den Erfahrungen und von den Einflüssen auch in Ihrer Professur umsetzen. Gibt es da irgendwelche Punkte, dass Sie sagen, als Professor ist es Ihnen besonders wichtig, bestimmte Werte zu vermitteln an Ihre Studierenden oder Erfahrungen zu vermitteln?
Also das, was wir tatsächlich versuchen, ist eigentlich der Punkt, den Sie gerade auch adressiert haben. Wir arbeiten, zumindest kann ich hier für den Masterstudiengang reden, sehr stark mit unternehmensbezogenen Case Studies. Wir versuchen also tatsächlich mindestens ein Projekt im Semester für die Studierenden anzubieten, wo sie Kontakt haben zu einem realen Case in der realen Wirtschaft. Mhm. Das heißt, die Unternehmen kommen dort mit einer Fragestellung auf uns zu und wir versuchen in einem Semesterprojekt diese Fragestellungen und Herausforderungen mit den Studierenden gemeinsam für das Unternehmen zu lösen. Mhm. Weil aus meiner Perspektive die Studierenden schon in der Lage sein müssen, die komplexen Herausforderungen in der Praxis aufzugreifen, zu verstehen und mit den Inhalten dann der Vorlesung, den ganzen Theorien, Methoden, Konzepten, was wir denen versuchen beizubringen, zu verknüpfen. Ich glaube, das ist in Anführungsstrichen vorweggenommene Aspekte der Zukunft. Genau das, was Sie sagten, dass man eigentlich vielfach erst in die Lage versetzt wird, im Job die Verknüpfung mit der Praxis herzustellen. Das versuchen wir zumindest im Kleinen in diesen Case Studies immer wieder einzubauen. Weil ja nichts in Anführungsstrichen so lehrreich ist wie die Praxis. Das ist zum einen das Unternehmen selbst, das ist die Herausforderung. Manchmal haben wir natürlich auch ein bisschen das Gefühl, dass so ein Vorlesungsraum, das ist wie so eine Blackbox, ne? Mhm. Und da kann sich ein Studierender vielleicht noch nicht zwangsweise sofort vorstellen, dass, also wie werden Entscheidungen in Unternehmen getroffen? Mhm. Ich hatte immer mal das Gefühl, dass es Situationen sind, dass man nur gute Argumente hat, die man gut vorträgt und dann werden auch möglichst rationale Entscheidungen getroffen. Auch das Gefühl hat man natürlich nicht immer. Und dass die Studierenden einfach sehen, wie ist beispielsweise Datenlage in Unternehmen, wie werden Entscheidungen getroffen, wie kann ich darauf hinwirken, dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden, wie kann ich komplexe Probleme so dekomponieren und zerlegen in kleinere Probleme, dass sie für mich handhabbar sind, wie arbeite ich in einer Gruppe zusammen und wie gehe ich dann um das Thema eigentlich zu lösen. Das versuchen wir den Studierenden hier tatsächlich so ein bisschen mit auf die Reise zu geben. Und da schließe ich dann wieder an das, was ich eigentlich vorhin sagte. Ich glaube, diese besonderen Aspekte solcher Case Studies, die erkennt man, obwohl unsere Studierenden die auch jetzt schon sehen und auch sehr befürworten. Aber ich glaube, der wirkliche reale Nutzen wird sich hinterher erst in der Praxis dann für die Studierenden abzeichnen, weil sie vielleicht das ein oder andere schon mal noch mehr gewohnt sind als nur so eine Closed-Shop-Nummer hier, wie Sie vorhin auch richtigerweise sagten, eine Vorlesung. Da geht man rein, die geht um 8 Uhr los und hört, weiß nicht, um 10 Uhr auf. Aber es gibt keine direkte Verknüpfung zwischen den Inhalten der Vorlesung und den Inhalten, die dann tatsächlich vielleicht in der Realität dann stattfinden. Und das versuchen wir über solche Brücken in der letzten Konsequenz da für die Studierenden zu realisieren.
Ja, das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das Wissen dann wirklich viel mehr, also das akademische Wissen, was man aufgesogen hat in Vorlesungen und so, setzt sich ja viel, viel besser im Gehirn ab, wenn man das auch jedenfalls in einer Case Study dann mal praktisch anwenden kann. Also es verankert sich irgendwie viel besser, als wenn man nur irgendwas auswendig lernt und dann eine Folie auswendig lernt und die dann in der Klausur wiedergibt. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man dann nur diese Art von Lernen hat.
Ja, das ist der Begriff, das ist der Begriff des sogenannten Bulimie-Lernens.
Ja, ich wollte es nicht aussprechen, aber genau, den habe ich gerade umschrieben.
Ja, wir versuchen ihn tatsächlich mittlerweile immer mehr zu vermeiden, weil für uns die Anwendung des Gelernten eigentlich ein viel höheres Gut dann hinterher sein muss, als das reine, schlichte Reproduzieren, was in irgendeinem Buch steht.
Ja, und das gerade in den heutigen Zeiten, wo man wirklich Wissen, kann man ja immer nachgucken. Man kann ja immer schauen, wie Paragraph 103 Absatz 1, guck mal kurz im Internet nach. Also das ist ja nicht mehr eigentlich die Fähigkeit, die in der heutigen Welt helfen, irgendwie sich durchzusetzen in der Berufswelt, sondern es ist ja eigentlich so die Zusammensetzung von Informationen oder das Rausfiltern von vielen Informationen, dass man da das Wichtigste rausfiltert. Also das ist ja tatsächlich wichtiger dann zu erlernen, als das bloße Nachgucken dann auf Folie 104 oder so.
Ja, wenngleich das auch natürlich ein wichtiger Aspekt ist, den Sie da andeuten, nämlich das Selektieren aus der Vielfältigkeit der Informationen und sich dann wirklich auch intensiv damit befassen. Ne? Also wir leben ja auch ein bisschen in einer Zeit, in der jeder das Gefühl hat, er muss alle Informationen in 2,5 Minuten irgendwie erfassen. Manchmal ist es tatsächlich nicht möglich. Ja. Das zu tun und aber da wirklich aus den vielfältigen Informationsquellen und den Informationen, die einem geboten werden, die Informationen rauszuziehen, die man dann gerade braucht und sich intensiv damit zu befassen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, der sich auch die Studierenden heute vielleicht noch mehr gegenüber sehen als ich damals in meinem Studium. Mhm. Also bei uns gab es was Klassisches wie Bibliotheken. Da musste man reingehen, hatte Kopierkarten und Sonstiges. Mhm. Mittlerweile sind natürlich schon viele Fragestellungen dann eher mit E-Books und sonstigen zu lösen. Und da ändern sich die Zeiten wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Und gerade vor dem Hintergrund ist es noch wichtiger, aus der Vielfältigkeit der Informationen, einfach aus der schieren Menge zu selektieren, was tatsächlich für das Studium, aber auch die spätere praktische Tätigkeit von Relevanz ist.
Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit. Ja, Sie haben ja auch schon viele Studierende vom Studium bis in die ersten Berufsjahre hinein erlebt als Professor. Da konnten Sie wahrscheinlich viele Studierende miterleben und den individuellen Karriereweg einige etwas mitverfolgen. Konnten Sie da mal so irgendwie herausfiltern, ob es da gewisse Faktoren gibt, dass man sagen kann, wer da tatsächlich auch durchstartet in der Immobilienwirtschaft, was hat da positiv die Person beeinflusst, was eher irgendwie abgehalten, da durchzustarten? Können Sie dazu irgendwas aus Ihrer Sicht als Professor sagen?
Also ich glaube, dass es erstmal nicht diesen einzigen Karriereweg in der Immobilienwirtschaft gibt. Mhm. Aber wie Sie schon richtigerweise andeuteten, es ist immer individuell und jeder muss da seinen Platz finden, seine eigenen Erfahrungen machen und aus denen auch lernen. Also als grundsätzliche Erfolgsfaktoren würde ich mal ansetzen, dass also Fleiß, eine gute Ausbildung und eine gesunde Portion Selbst- und Verantwortungsbewusstsein sollten schon mal dazugehören. Zumindest dürften die es irgendwie ein bisschen einfacher machen. Aber gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin mal sagte, der vielfältigen Branche, der doch so vielschichtigen Akteure, Beteiligten, der unterschiedlichen Sprachrahmen vor dem Hintergrund der einzelnen Disziplinen, ist es aus meiner Ansicht nach vor allem auch eine gesunde Portion und eine gute Portion Sozialkompetenz erforderlich. Mhm. Das sehe ich also schon neben diesem traditionellen Fleiß, Ausbildung und sonstigen Wissen schon als sehr elementar, weil Immobilienwirtschaft halt auch viel Luft von Kommunikation und Interaktion atmet. Mhm. Ob das mit Mietern ist, ob das in Baubesprechungen aus der Projektentwicklung ist, ob das hinterher die Umsetzung von Strategien im Immobilienkontext aus dem Corporate Real Estate ist. Wir brauchen immer viel Kommunikation und Interaktion. Ich glaube, dass da das Thema Sozialkompetenz Sozialkompetenz in den nächsten Jahren noch deutlich stärker auch an Bedeutung gewinnen wird. Und weil mir irgendwie auch kein besserer Begriff für Ihre Frage einfällt, manchmal ist es auch schlicht und ergreifend Zufall, warum etwas funktioniert. Jetzt kann man überlegen, wie geplant ist der Zufall. Aber ich bin der festen und auch wirklich vitalen Überzeugung, dass sich nicht alle Aspekte in einer Karriere planen lassen und vielleicht auch nicht lassen sollten. Denn man muss sich letztendlich immer wieder die Frage stellen, ob man seinen Job gerne macht. Und da bin ich auch ganz fest der Überzeugung, dass wenn man seinen Job gerne macht und für die eigene Sache brennt und da mit Herzblut und mit ganz viel Engagement bei der Sache ist, dann wird man selber die Möglichkeit haben, andere zu entzünden. Mhm. Anders ausgedrückt heißt das aus meiner Perspektive, dass es schon wichtig ist, dass wir quasi Überzeugungstäter in unserem jeweiligen Bereich sind. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem persönlich wärmstens mit ans Herz legen, dass er versucht, für sich selber in dieser Immobilienwirtschaft den Platz zu finden, an dem er gerne wäre. Zumindest erzählen wir das unseren Studierenden. Wir haben da so eine kleine Arena, wo wir dann hinterher sagen, dass das unterschiedliche Akteure sind und dass wir die Studierenden versuchen, darauf vorzubereiten, wo hinterher sie auf diesen Tribünen Platz nehmen. Und wir verbringen so wahnsinnig viel Zeit auf der Arbeit, dass es schon ganz hilfreich ist, wenn man das gerne tut, was man da macht.
Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist ein guter Tipp. Also es gibt ja wahrscheinlich auch immer mal Tage oder Wochen, vielleicht auch mal Monate oder einen Monat, in dem man keine Lust hat, zur Arbeit zu gehen oder dass man irgendwie gerade eine blöde Phase hat. Das gehört ja, denke ich, auch dazu. Da sollte man vielleicht irgendwie schauen, ob dann die Mehrzahl der Tage, die man zur Arbeit geht, dass die Mehrzahl eben positiv besetzt ist und dass man Freude an der Arbeit hat.
Oder das ist so.
Ja, oder?
Vor allem vor dem Hintergrund auch, also fühle ich mich selbst an der richtigen Stelle, fühle ich, dass ich selber angekommen bin. Ja. Wenn man den überwiegenden Teil, und damit meine ich jetzt nicht die Tage, die, glaube ich, jeder kennt, wo traditionell 120% der Sachen schiefgehen, sondern den überwiegenden Teil der Tage, wenn man da nach Hause fährt, dass man für sich ein Gefühl bekommt, das war ein guter Tag. Es hat Spaß gemacht, man hat viel geschafft und hat dabei viel erlebt. Und ich glaube, dass man selber für sich dieses Gefühl irgendwie ein bisschen entwickeln muss. Das kann aber keiner, also das kann keiner verordnen, sondern jeder muss für sich selber das Gefühl entwickeln, wo er sagt, was macht mir eigentlich Spaß in der Immobilienwirtschaft? Und dann kommen viele Fragestellungen aus meiner Perspektive hinterher von alleine, weil Leute auch merken, dass sie das mit Herzblut und mit Leidenschaft tun.
Mhm. Ja, ich glaube auch, das merkt man auch, je länger man im Berufsleben dabei ist, merkt man auch, was man vielleicht für ein Typ ist, was einem Freude bereitet, wo seine Stärken liegen. Ich finde es rückblickend betrachtet eben auch schwieriger, so als Berufseinsteiger da schon seine Stärken und Schwächen richtig einschätzen zu können. Und ich finde, da kann teilweise so ein 360-Grad-Feedback-Befragung, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dass man mal ein bisschen mit Kollegen aus dem Praktikum spricht oder mit Freunden oder Eltern oder sonstigen Verwandten, dass man da mal ein bisschen so vorfühlt, was vielleicht die von einem denken, wo man, in welchen Situationen man besonders irgendwie positiv in Erinnerung geblieben ist, wo man wirklich besonders hervorgestochen ist und dass man da für sich vielleicht mal so eine kleine Umfrage machen kann. Ich finde, das hilft immer mal ganz schön, dass man sich da so ein bisschen einordnen kann, wenn man sich selbst noch nicht ganz so gut wahrnehmen kann, gerade am Anfang des Berufslebens.
Das ist bestimmt ein wichtiger Aspekt, den Sie da gerade anstimmen. Manchmal hilft es auch, zumindest ist das aus meiner beruflichen Erfahrung so gewesen, wenn man in einem Unternehmen so eine Art Mentor hat.
Ja,
stimmt. Der einem vielleicht gerade zu Anfang nicht nur die Stolpersteine und Hürden und Sonstiges zeigt, sondern der einen so ein bisschen im wahrsten Sinn des Wortes positiv belegt und besetzt mit an die Hand nimmt, der einen ein bisschen leitet und der auch immer ein guter Spiegel für einen selbst ist im Sinne der Reflexion. Was war eigentlich gut, was war vielleicht nicht so gut, aus welchen Themen kann man noch Nektar ziehen für positive Veränderungen von einem selbst?
Ja.
Das war zumindest aus meiner beruflichen Erfahrung und Perspektive immer ein wichtiger Punkt, denn einfach auch zu sich selbst zu finden, denn da bin ich bei Ihnen, die Studierenden, die dann hier abgehen, die sind natürlich auch noch alle recht jung, ob gerade im Bachelor, aber auch im Master dann hinterher. Und da hat man vielleicht noch nicht so das beste Gefühl für sich selbst. Also ich, normalerweise würde ich sagen, jeder Studierende hat das Gefühl, wenn er hier abgeht, die Welt aus den Angeln heben zu können. Das ist auch gut und das ist toll, weil man dann auch sieht, dass hier junge Menschen abgehen, die bereit sind, Veränderungen einzuleiten. Auf der anderen Seite ist es auch hilfreich, in einem Unternehmen einfach mal anzukommen. Und jedes Unternehmen hat so seine eigene Klaviatur. jeder Bereich seine eigenen Spielregeln und die auch ein bisschen kennenzulernen, um auch sich selbst besser verorten zu können. Denn ich glaube, wenn man sich selbst besser verorten kann, ist ja das, dass sie auch so ein bisschen anstimmen, dann hat man auch mehr Möglichkeiten, das für sich selber positiv in die Zukunft hinzugestalten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Und ich finde gerade dieses Mentorship finde ich echt eine gute Sache. Viele Unternehmen bieten das ja an oder Unis, so Hochschulen und so. Aber ich finde auch, wenn das jetzt nicht proaktiv angeboten wird, kann man als Young Professional auch immer jemanden fragen aus dem Unternehmen, von dem man vielleicht denkt, von der Person kann man viel lernen. Da kann man vielleicht auch, was Sie auch angesprochen haben, die zwischenmenschlichen Kompetenzen, die sozialen Kompetenzen, dass man auch da was lernen kann. Also ich finde, man kann auch die Person, den Senior Professional einfach ansprechen und fragen, ob die Person Lust hätte, als Art Mentor zu fungieren. Also ich denke nicht, dass es immer so ein vorgefertigtes Programm sein muss. Ist natürlich toll, wenn es das gibt, aber falls es das nicht gibt, kann man auch einfach eine Person ansprechen, so der man aufsieht und von der man lernen möchte. Aber ich denke, dass die Menschen grundsätzlich gerne helfen und hilfsbereit sind. Und gerade wenn es um sowas geht wie Mentoring, haben da meiner Erfahrung nach auch viele Senior Professionals Lust, was zurückzugeben an Jüngere.
Das sehe ich auch so. Zumal man ja nicht verkennen darf, also wenn hier jemand fertig ist, der 24 oder 25, vielleicht aus dem Master, unterschiedlich, aber so in Anführungsstrichen im Durchschnitt. Und da müssen Sie natürlich auch, das ist ja auch eine vielleicht mitunter harte Akklimatisierungsphase dann im Unternehmen.
Ja.
Da finde ich toll, wenn das, also ist keine Einbahnstraße, also im Sinne von, dass das Unternehmen jetzt etwas zur Verfügung stellt, sondern genau wie Sie sagen, dass das ja auch ein gegenseitiges Miteinander ist. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass die wetterfesten Leute mit Projekterfahrungen in Unternehmen gerne bereit sind, auch die jungen Menschen mitzuführen. Mhm. Und das kann auch im wahrsten Sinne des Wortes ein positives Miteinander sein. Also ich habe auch viele Situationen erlebt, wo einfach der Mentor sehr viel Positives mitnimmt aus der Beziehung dann in der letzten Konsequenz zu seinem Schützling.
Mhm. Ja, stimmt. Welchen Karrieretipp hätten Sie denn rückblickend gerne schon früher gehabt, am Anfang Ihrer Karriere? Und würden Sie den uns verraten?
Da wird wahrscheinlich jeder seinen eigenen haben, aber für mich hätte wahrscheinlich mehr Ruhe und Gelassenheit geholfen. Mhm. Als junger Mensch hatte ich irgendwie so das Gefühl, die Welt möglichst in kurzer Zeit revolutionieren zu wollen.
Ja.
Und ich hatte natürlich auch permanent das Gefühl, damit den Nobelpreis bekommen zu wollen, und musste dann hinterher feststellen, dass jedes Thema seine Zeit hat.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich charakteristisch für den Berufseinstieg, dass man da gerne schnell und viel erreichen möchte.
Ja, und das gilt natürlich in Unternehmen auch im Besonderen. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, wenn man im Unternehmen einsteigt. Ich hatte meinen Freund danach gefragt, was sind eigentlich, als der fertig war mit seiner Promotion, wie würde man in ein Unternehmen einsteigen? Und für mich ist es immer wichtig, erstmal das Unternehmen, seine Leute, seine Kultur, also wie das Unternehmen quasi auch atmet, irgendwie verstehen zu wollen. Mhm. Also nicht voreilig sofort in Anführungsstrichen in irgendwelchen Meetings sitzen und sofort Rückschlüsse ziehen und Verbesserungsvorschläge zu haben, die bestimmt auch an vielen Stellen da sind, sondern dass man erstmal versucht, auch das Unternehmen, seine Produkte, seine Vielfalt richtig zu verstehen. Mhm. Und daher auch teilweise der Aspekt Ruhe und Gelassenheit, den man dann einfach braucht, um das ein bisschen mit der entsprechenden nüchternen Facette betrachten zu können.
Mhm. Sie haben jetzt auch viele Studierende, die eher noch am Anfang des Studiums sind und welche, die jetzt ja bald den Eintritt ins Berufsleben anstreben. Haben Sie da vielleicht noch einen speziellen Tipp für Studierende, die jetzt direkt mit einem Studium in der Bau- und Immobilienwirtschaft starten? Und vielleicht auch noch ein Tipp für Personen, die jetzt kurz vor dem Berufsleben stehen.
Also ich glaube, wenn ich jetzt ganz am Anfang des Studiums stehen würde und auch hier die jungen Menschen sehe, die bei uns ankommen, würde ich sagen, lesen, viel lesen, verstehen, Praxiserfahrung sammeln. Mhm. Ich glaube, die Realität ist an vielen Stellen einfach der beste Lehrmeister. Auch übrigens Erfahrungen machen, von denen man dann sagen kann, das will ich nicht nochmal machen.
Ja.
Ich glaube, das sind vielfach ja die eigenen Erfahrungen, aus denen man dann hinterher Nektar zieht und die man erfahren hat. Das ist häufig in der letzten Konsequenz, so bitter es auch ist, die wertvollste Erfahrung, die man machen konnte. Mhm. um einfach zu sehen, wo man seinen Platz dann hinterher hat, was einem Spaß macht, was einem nicht Spaß macht. Also ich denke da beispielsweise an unterschiedliche Praktika. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht richtig oder falsch, was man dann hinterher tatsächlich machen kann. Mhm. Für die jungen Menschen, dass sie einfach bereit sind im Studium, sich quasi richtig einzubringen und zu engagieren. Das ist, glaube ich, für die Neuanfänger. Das ist ja auch ein Bruch von, in Anführungsstrichen, der gymnasialen Oberstufe dann hinterher in eine Hochschule hinein. Hier funktionieren die Uhren ja schon ein bisschen anders. Und diesen Umbruch dann irgendwie mitzugestalten. Und wer ins Berufsleben einsteigt, da sage ich meinen Studierenden eigentlich immer neugierig bleiben. Also niemals irgendwie zurücksetzen und das Gefühl haben, jetzt habe ich alles verstanden. Das geht mir auch nicht so. Also immer Fragen haben, artikulieren. Ich glaube, auch in der Immobilienwirtschaft gibt es noch so wahnsinnig viel zu entdecken.
Das war das Interview mit Professor Dr. Torben Bernhold. Ich hoffe, du hast viele spannende Erkenntnisse für dich mitgenommen und tolle Tipps bekommen, die du vielleicht auch schon direkt umsetzen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest. Vielen Dank.